HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ach, Fräulein, würden Sie mit mir in meinem Wohnwagen wohnen wollen?
Camping boomt jetzt schon die letzten 3-4 Jahre und dieses Jahr natürlich ganz besonders.
Ich habe im Moment 100 Anfragen nur per Mail pro Tag.
Seit Corona gibt es ganz, ganz wenig nur noch Wohnwagen zu kaufen.
Wir sind komplett ausgebucht.
Ach, Fräulein, würden Sie mit mir in meinem Wohnwagen wohnen wollen?
Aus meiner Sicht ist der Kern von Camping jeder nach seiner Fasson.
Diese Unabhängigkeit. Man ist frei, man fühlt sich wohl, einfach super.
Die neue Dauercamper-Generation, das sind viele junge Menschen, viele junge Familien, die einfach raus in die Natur wollen. Aber nicht mehr so der typische Dauercamper, der bei seinem Gartenzwerg sitzt.
Ach, Fräulein, würden Sie mit mir in meinem Wohnwagen wohnen wollen?
Also das absolut hat das natürlich auch mit Corona zu tun, weil man in seinem Wohnmobil oder in seinem Caravan seine eigenen 4 Wände vorfindet, sein eigenes Bad, seine eigene Küche. Man ist völlig autark.
Muss nicht immer im besten Anzug sitzen, kann auch in der Jogginghose morgens frühstücken. Halt, man kann machen, wie man will.
Würden Sie mit mir in meinem Wohnwagen wohnen wollen? Wohnwagen wohnen wollen? Ach, das wäre fein.
Viele wollen das mit im Wohnwagen wohnen. Der Traum von Freiheit. Die einen leben ihn unterwegs im einfach ausgebauten alten Bulli, rollen gemütlich von Bergpanorama zu Meereskulisse. Andere touren mit riesigen Luxusmobilen durch die ganze Welt, bauen sie am Standplatz mit Hightech-Zubehör festungsartig aus, den Kleinwagen geparkt im Bauch des Lasters. Sportwagen geht auch. Das Zuhause immer dabei. Dieser Gedanke treibt immer mehr Urlauber um und der Markt für Wohnmobile boomt. Die Zulassungen haben in Deutschland Rekordzahlen erreicht. Und manche wohnen gleich ganz im mobilen Zuhause. Beim Caravan-Salon in Düsseldorf werden in den nächsten Tagen über 300 Aussteller in 10 Messehallen ihre Neuheiten präsentieren. Ein vorsichtiger Neuanfang des Messegeschäftes unter Corona-Bedingungen. Woher kommt der Traum vom Reihenhaus auf Rädern? Was hat er noch mit den Ursprüngen des Campens zu tun? Und wie viel bleibt vom Freiheitstraum, wenn er auf die Realität überfüllter Campingplätze trifft? Zu sehen in diesem Sommer nicht nur an Nord- und Ostsee. Das fragen wir heute unter dem Titel Schlafsack, Hauszelt, Wohnmobil, Yes, We Camp. Der Caravan-Salon in Düsseldorf wird von der Messebranche als eine Art Restart genauestens beobachtet, mit Hygienekonzept und einer Tageshöchstgrenze von 20.000 Besuchern. Das will gemanagt sein, denn die stehen schon vor den Toren. Doro Blome-Müller berichtet.
Das wäre die Höhe. Wenn die ausgefallen wäre, das wäre wohl ganz schlimm gewesen.
Uwe Mares ist erleichtert. Der Campingfan steht schon seit Sonntag auf Parkplatz 1 des Messegeländes in Düsseldorf. Da, wo sich jedes Jahr zum Caravan-Salon die Überzeugungscamper hinstellen, zu einer Art Familientreffen, zu dem der Husumer und seine Frau schon zum 27. Mal angereist sind. Eigentlich hat er alles, was er braucht. Ein gut ausgestattetes Wohnmobil samt Markise, Campingtisch und Stühlen. Den Caravan-Salon lässt er sich trotzdem nie entgehen, denn er ist neugierig.
Alles mal gucken, was da ist und eigentlich auf alles. Immer was da so ist. Vielleicht kaufen wir auch was, wissen wir ja noch nicht. Mal gucken.
Zu kaufen gibt es auf der Messe einiges, wenn man möchte. 350 Aussteller haben ihre Stände in den Hallen aufgebaut, erklärt der Direktor des Caravan-Salons, Stefan Koschke.
Im Gegensatz zu über 600 Aussteller im vergangenen Jahr, das ist deutlich weniger von der Anzahl her. Aber von der Produktauswahl her haben sie immer noch die komplette Breite. Und ich glaube, das ist entscheidend für den Besucher herzukommen.
Die volle Breite umfasst auch, dass sich die Besucher über mögliche Reiseziele schlau machen und dabei Stellen entdecken können, die sie womöglich vorher nicht im Blick hatten. Die Vulkaneifel etwa oder den Edersee. Große Sonderschau in diesem Jahr ist in Halle 16 die Caravan und Bike. Hier präsentieren die Aussteller, wie Fahrrad, E-Bike oder Motorrad im Camper Platz finden. Daneben gibt es nichts, was es nicht zu sehen gibt, schwärmt Stefan Koschke.
Von Kleinst-Caravans und kompakten Fahrzeugen mit wirklich klasse Ideen bis zum Luxusreisemobil, in dem ein Porsche verschwindet in der Heckgarage. Die Vielfalt ist natürlich da. Autodachzelte und auch Zelt-Caravans ist ein Trend, den wir aus Italien und aus Frankreich kennen, wird gezeigt. Entwickelt sich positiv. Ich will es noch nicht als Trend bezeichnen, aber es ist eine Nische, die sich sehr, sehr positiv entwickelt.
20.000 Besucher pro Tag dürfen in die Vielfalt der Camperwelt eintauchen, wenn sie sich vorher online ein Ticket gekauft haben. Denn lange Schlangen will die Messe vermeiden, das gehört zum Hygienekonzept. Genauso wie Reinigungstrupps auf den Ständen, denn die Besucher sollen selbstverständlich alles anfassen und ausprobieren dürfen. Allerdings erst ab morgen. Und das gilt im Sonderjahr mit Corona auch für die Presse, weshalb in diesem Jahr ausnahmslos alle gespannt sind, was beim Caravansalon Neues präsentiert wird. Auch der YouTuber Camper Toni, ein Campingfan, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.
Ich bin der Einzige, der wirklich sagen kann, ich bin hauptberuflich Camper. Ich lebe da drin, ich bin das ganze Jahr unterwegs. Ich wechsle auch meine Autos mal, um Erfahrungen zu berichten und habe fast jeden Tag eine Sendung raus.
Natürlich wisse er als Experte mit seinen engen Kontakten zur Industrie schon ein bisschen, was es zu sehen geben wird beim Caravansalon, aber Konkretes mag er nicht preisgeben.
Es ist allerhand da, was man sich unbedingt anschauen kann. Ich glaube, Sie können an keinem Stand vorbeilaufen, ohne dass man irgendwas Neues erzählen will. Deswegen sind wir ja auf der Messe. Natürlich wird das Rad nicht neu erfunden, ja? Aber designtechnisch optimiert wird immer mehr. Also es ist auf jeden Fall spannend genug herzukommen.
80.000 Karten hat die Messe Düsseldorf nach eigenen Angaben für die kommenden 11 Tage Caravansalon und Tour Natur bis jetzt online verkauft. Das lässt reichlich Platz für Kurzentschlossene. Denn dass Tickets nur online zu bekommen sind, schließt einen spontanen Besuch nicht aus, sagt Michael Degen von der Messe Düsseldorf.
Die Kurzfristigkeit ist über moderne Smartphones auch gegeben, sodass sie im Prinzip relativ kurzfristig auch noch am Morgen dann das Ticket für den Tag kaufen können.
Der Caravansalon in Düsseldorf öffnet morgen seine Pforten, Doro Blume-Müller berichtete. Ulrich Stolte ist Wohnmobilist und regelmäßig mit einem 33 Jahre alten VW-Bus unterwegs. Guten Tag, Herr Stolte.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Was schätzen Sie denn am Reisen mit Ihrem Bulli?
Ja, es ist in einem Satz, es ist Freiheit und Freude. Dafür ist die Welt gemacht und dafür ist auch das Wohnmobil gemacht. Man ist also wahnsinnig flexibel. Wenn es einem irgendwo nicht gefällt, fährt man weiter. Und das Zweite ist, es ist so eine merkwürdige Mischung aus drinnen und draußen. Also wenn ich dann im Wohnmobil oder an der offenen Klappe des Wohnmobils sitze und die Sonne untergeht, dann spüre ich die Kälte, dann höre ich die Grillen und es ist einfach wunderbar, so ein bisschen eins zu werden. Und der Unterschied zwischen drinnen und draußen, der verschwindet. Und wenn man einen Bulli hat, ist es auch ein bisschen eine ästhetische Sache. Es ist ja schon ein schicker Schlitten.
Ist es also tatsächlich, wenn Sie sagen Freiheit und Freude, so wie in dem Sehnsuchtsbild, ich und mein Camper, also diese Traummomente dominieren?
Ja, ich glaube, gut, Freiheit ist vielleicht auch nur ein Gefühl und vielleicht nicht die wirkliche Freiheit, weil man kann ja nicht mit dem Wohnmobil nach Arizona fahren, in die Wüste, liegt ja ein Meer dazwischen. Aber wenn ich auf die Schwäbische Alb fahre, ist es fast so schön wie in Arizona. Und dann stellt sich dieses Gefühl schon ein und es ist unbezahlbar, wirklich wertvoll.
Und wann stößt der Traum an seine Grenzen, an die Grenzen der Realität vielleicht? Gibt es auch mal Dinge, die nicht funktionieren?
Vor allen Dingen die Technik. Man ist ja gewöhnt zu improvisieren beim Campen, übrigens auch ein kleiner Vorteil. Und da der Wagen ja 33 Jahre alt ist, da geht schon mal was zu Bruch und da muss man cool bleiben. Und es kam tatsächlich auch mal der Tag, da waren mir zu viele Reparaturen und ich dachte, mit dem ganzen Geld könntest du ja eine Flugreise machen. Aber dann nahm ich tatsächlich eine Bob-Bibel an Bord und dachte, ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Das hatte ich in dem Film Blues Brothers gesehen. Fasste neuen Mut und fuhr tapfer weiter.
Wie weit waren Sie denn von zu Hause mit Ihrem Bulli schon weg?
Weiteste Strecke ist tatsächlich Finisterre in Frankreich, das in der Bretagne, ich schätze so 1200 Kilometer.
Ist das ein Thema, wenn man unterwegs ist? Wie weit fahre ich, wie viele Kilometer kriege ich gerissen?
Ja, es ist Blödsinn, so zu denken. Blumen blühen überall und am schönsten sind auch die vor der Haustüre. Ich würde also nicht einfach eine Riesenstrecke mit dem Wohnmobil fahren. Wer jetzt an exotische Orte will, der möge sich die Bahn nehmen und sich dort eins mieten, was ich auch für Wohnmobileinsteiger immer empfehlen würde. Ich hatte das damals gemacht, bin in Köln havariert, mal wieder und dachte, reicht.
Es klingt aber recht liebevoll, was Sie von Ihrem VW-Bus so erzählen. Wie sieht der denn genau aus?
Ja, also wenn ein Kind ein Auto malt, dann sieht er ungefähr so aus oder grob beschrieben. Es ist ein Lego-Klotz auf vier Rädern. Er hat einen CW-Wert von einer Schrankwand. Das ist alles eckig und kantig. und wunderbar designt, wie ich finde. Es ist ganz viel Platz innen und von außen ist es sogar kleiner, glaube ich, wie ein neuer Mittelklassewagen.
Sie sind mit diesem Bus schon 19 Jahre unterwegs. Wird dann so ein Fahrzeug auch zum Partner, zum Familienmitglied?
Ja, ich zitiere jetzt mal jemanden aus dem Bulli-Forums. Er ist dann wie so eine alte Beziehung. Man ärgert sich, man freut sich und man lacht viel, aber man möchte nicht auf und aufeinander verzichten.
Man trennt sich auf jeden Fall nicht. Auch nicht, wenn Sie...
Bis der Tod uns scheidet.
Sie haben in der Zeit auch kürzlich einen schönen Artikel geschrieben, wo Sie beschreiben, dass man doch immer noch auch nach vielen Jahren beim Aufwachen sich den Kopf stößt oder wenn man sich ungeschickt in der Einbauküche bewegt. Wenn Sie dann von solchen Caravansalons, von Messen hören und den Luxusmobilen, die es doch mittlerweile gibt, sind Sie da nicht doch manchmal verlockt zu sagen, neue Partnerin?
Nee, gar nicht. Diese ganz neuen Wohnmobile sind ja oft riesige Schiffe. Also die sind einfach schwer manövrierbar. Man kann auch nicht überall hinparken, weil es ein richtiges Verkehrshindernis. Und die Flexibilität schätze ich. Und wenn ich eine Sauna brauche, dann parke ich in der Sonne. Und wenn ich eine Badewanne brauche, dann parke ich am See.
Wenn Sie jetzt mit jemandem sprechen, der sagt, ach, ich überlege, ob das was für mich ist, was könnte ich denn da mal ausprobieren, wie mache ich das, wie gehe ich das an, was würden Sie dem raten?
Ich würde ihm raten, er soll sich einen möglichst kleinen Campingbus mieten. Die gibt es schätzungsweise für 300 € oder ein bisschen mehr aufs Wochenende und soll mal mit seiner Partnerin, Freundin das ausprobieren. Und wenn er sagt, ja, es sind unvergleichliche Momente, Sonnenuntergänge, Glühwürmchen, was man sonst nie mehr sieht, dann bin ich mir ganz sicher, er beißt an.
Ulrich Stolte, Wohnmobilist, seit 19 Jahren mit einem alten VW-Bus unterwegs. Dankeschön. Schlafsack, Hauszelt, Wohnmobil, Yes, we camp. Der Tag in HR2 Kultur. Die Camper sind ein vielfältiges Völkchen, sicher nicht über einen Kamm zu scheren. Vereinfachungen und Klischees sind trotzdem schnell bedient, wie in der Comedy-Serie Die Camper. Jedes Wochenende treffen sich diese Camper auf demselben Campingplatz.
Das ist ja sehr, sehr schick. Sag mal, was soll das denn werden, wenn fertig ist? Thronsaal oder was? Du, da fehlt hier nur noch der rote Teppich.
Gar nicht, was du hast, Benno. Ich habe mir ein paar Stühlchen gekauft im Sonderangebot.
Ach so, ganz zufällig, ja, heute.
Du bist doch nur neidisch, das ist mir ein bisschen Schönmacher.
Schönmacher! Weißt du, wie ich das hier nenne? Für mich ist das hier Kleingärtner-Kitsch.
Ja. Benno, jetzt komm bitte nicht mit dieser Nummer. Das hat mit Camping doch nichts zu tun. Du hast doch überhaupt keine Ahnung von Camping. Hör mal. Ich hab noch unter freiem Himmel gecampt. Mhm.
Alles klar, Tarzan.
Ja. Am Lagerfeuer haben wir gesessen. Auf dem Boden und nicht in so 5-Uhr-Teestühlchen.
Ich bitte dich, Benno, das ist doch völlig veraltete Pfadfinderromantik.
Ja? Ja. Natur erleben, da hast du doch überhaupt keinen Begriff von.
Du verirrst dich doch schon auf dem Grünstreifen von der Autobahn.
Natur erleben? Du sagst mir Natur erleben? Mhm. Natur erleben heißt für dich deinen Platz verwildern lassen.
Hör mal zu, mein Platz ist nicht verwildert. Ach, ist doch auch egal. Weißt du, was Camping heißt? Camping heißt Leben in der Natur und nicht Leben in der Möbelausstellung.
Na klar. Trapper Evermann geht lieber im Baumarkt auf die Pirsch und erlegt ein Rudel wilder Plastikstühle.
Jetzt kommst du mir so,
ja? Ja, jetzt komm ich dir so.
Dann komm ich dir mal anders. Pass mal auf, jetzt zeig ich dir mal, was Camping heißt. Los, den ganzen Plastikmüll da vom Tisch, aber sofort und noch heute, ja? Den Kram da weg!
Die Camper wie aus dem Bilderbuch bzw. der Fernsehserie. Das war vor über 10 Jahren. Mittlerweile sind wir im Caravanmarkt auf einem ganz anderen Level. Die Reisemobilbranche hat es aktuell mit einem sehr kauffreudigen Publikum zu tun. Rekordverdächtige Zulassungszahlen und der Boom, der sich in den letzten Monaten noch einmal verstärkt hat, sorgt dafür, dass die Hersteller und Vermieter von Reisemobilen zu den Profiteuren der Corona-Pandemie gehören. Der Laden läuft, wie Petra Klostermann berichtet.
Auf dem Wohnmobilstellplatz in Fulda hatte sich eine Familie aus Sulzberg im Allgäu auf der grünen Fläche neben ihrem nagelneuen Wohnmobil zum Abendessen gemütlich gemacht. Anja Maisch.
Wir waren letztes Jahr mit einem gemieteten Wohnmobil auf Sardinien und haben das als unsere Liebe entdeckt. Das hat uns so gut gefallen, dass wir da schon geliebäugelt haben, eins zu kaufen. Und als jetzt Corona kam, das hat uns noch mehr bestärkt, dass wir ein eigenes anschaffen, weil man einfach autark ist, weil man einfach Toilette, alles dabei hat. Also man kann sozusagen unabhängig von sämtlichen sanitären Einrichtungen einfach unterwegs sein.
Auch Wohnmobilist Karl-Heinz Stadtje aus Braunschweig schätzt seine Unabhängigkeit.
Ein Hotel, da nervt mich schon morgens, wenn ich frühstücken gehe. Die Schlacht an diesem Buffet. Wenn man 3 oder 4 Leute vor sich hatte, dann sieht schon aus, als wenn eine Handgranate eingeschlagen ist. Also nicht mein Ding. Ich mache das lieber ein bisschen in Ruhe. Ich muss mich 3-mal umziehen und was weiß ich. Nein, ausgeschlossen.
Bereits seit dem Frühjahr melden die Wohnmobilhändler steigende Verkaufszahlen. Deutschlandweit sollen doppelt so viele Wohnmobile zugelassen worden sein wie im vergangenen Sommer. Dieses große Interesse spürt auch der Händler Seitz Caravan in Fulda. Geschäftsführer Johannes Günther.
Man sieht es ja hier auch auf dem Gelände, also so ausverkauft und leer wie der Hof. Und unsere Ausstellung aktuell war, so war sie die letzten Jahre oder eigentlich noch nie gewesen. Jetzt kommen die ersten 2021er Modelle wieder neu, die jetzt ja auf der Messe erst vorgestellt werden. Da haben wir schon die ersten Fahrzeuge hier und ganz, ganz viele Bestellungen jetzt fürs neue Modell ja liegen uns vor. Ja.
Auch die Gebrauchten sind schon relativ ausgesucht.
Die kommen rein, werden von uns angekauft und werden ein paar Tage später oder Stunden später wieder verkauft. Also das geht auch relativ flott mittlerweile, ja.
Seit Mai dürfen Wohnmobilisten wieder auf Tour gehen. Seitdem werden auch mehr Wohnmobile vermietet, sagt Katrin Günther.
Bis in den Herbst hier rein sind wir eigentlich komplett ausgebucht mit den Mietfahrzeugen. Genau, wir haben jetzt punktuell im Sommer nochmal aufgestockt, obwohl wir allgemein schon aufgestockt hatten, weil die Nachfrage natürlich so groß war, dass wir halt schon relativ viele auch bedienen wollten, aber trotzdem konnten wir nicht alle abdecken, weil die Nachfrage halt so groß war.
Rentnerin Ehrentraut Falk aus Bad Krotzingen im Breisgau genießt ihre Freiheit.
Im Hotel muss man die Zeiten einhalten. Man ist ständig unter anderen Menschen, ist immer unter Beobachtung. Im Wohnmobil kann man gerne andere kennenlernen, kann frei davor sitzen, muss nicht in den Räumen sein. Ich finde das einfach schön.
Der Trend zum unabhängigen Reisen im Wohnmobil ist auch bei jüngeren Menschen bereits seit längerem zu spüren. Aber Corona hat dieser Reiseart sicher noch mehr Aufwind gegeben.
Diese Reisewelle rollt und der Markt gleich mit. Petra Klostermann über den expandierenden Reisemobilmarkt. Professor Jürgen Schmode, Tourismusforscher an der Uni München, guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Warum sind denn Wohnmobile so im Trend? Wie erklären Sie sich das?
Ja, da haben wir verschiedene Entwicklungen, die sich überlagern. Zum einen hatten wir schon vor Corona eine ganz klare Orientierung, dass naturorientierte Aktivitäten an Attraktivität gewinnen. Da gehört beispielsweise auch das Wandern und Fahrradfahren zu. Aber eben auch das Bewegen in der Natur mit dem Wohnmobil. Und dann ist jetzt Corona dazugekommen und Hygieneregeln, Abstandsregeln haben dem Ganzen nochmal wie ein Katalysator Rückenwind gegeben, sodass die Nachfrage nach dieser Beherbergungsform auch zugenommen hat.
Aber bei dieser Entwicklung geht es nicht mehr ums Reisen mit kleinem Portemonnaie, oder?
Nein, im Prinzip haben wir verschiedene Gruppen, die mit Reisemobilen unterwegs sind. Traditionell sind das die Babyboomer, die in den Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre geboren sind. Aber was neu hinzukommt, ist die sogenannte Generation Y oder Generation Y. Das sind also die Geburtsjahrgänge von 1981 bis Mitte der 1990er Jahre, die jetzt in der Familienphase sind, die über relativ viel Geld verfügen. Das ist ja auch die Erbengeneration. Und dann haben wir als dritte Gruppe quasi noch so die Weltenbummler, die wir ja vorher auch im Beitrag mal angesprochen gehört haben, die also wirklich lange und schon traditionell sehr lange unterwegs sind.
Weiß man das denn, wenn man jetzt sieht, es werden viele Fahrzeuge gekauft, ob die Leute dann wirklich damit unterwegs sind, ob sie das an den festen Platz stellen, am Wochenende hinfahren oder vielleicht ganz da drinnen wohnen? Haben Sie da Zahlen?
Genaue Zahlen haben wir nicht darüber, aber wir wissen durch Befragung, dass wir diese unterschiedlichen Gruppen haben, die auch eine unterschiedliche Nutzungsintensität der Fahrzeuge aufweisen. Also diese vorher angesprochene Generation Y beispielsweise macht viele Kurztrips am Wochenende, am verlängerten Wochenende, aber auch die Haupturlaubsreise mit der Familie. Die Babyboomer, die ja ins Rentenalter eintreten, die sind dann schon länger unterwegs. Aber beileibe steht nicht jedes Wohnmobil irgendwo in einer Schrebergartenkolonie oder auf dem Campingplatz, sondern die werden ganz normal auch in der Stadt geparkt.
Also ein Trend im Tourismus, aber wie verändert dieser Trend auch den Tourismus? Weil diese Fahrzeuge wollen ja irgendwo stehen, wollen ja irgendwo hin. Also ist das, hängt da noch was dran an den reinen Kaufzahlen?
Ja, natürlich. Wir brauchen natürlich auch die Infrastruktur, denn diese Fahrzeuge müssen ja über Nacht unter Umständen auch mal mit Strom versorgt werden. Sie müssen Wasser aufnehmen, sie müssen Abwasser abgeben. Aber die Destinationen haben da schon in den vergangenen Jahren reagiert und haben die Infrastruktur für die Wohnmobile erheblich ausgebaut. Und was wir auch beobachten können, ist, dass wir ganz unterschiedliches Qualitätsniveau haben. Also wirklich vom Fünf-Sterne-Bereich, so wie wir das vom Hotel kennen, bis zu ganz einfachen Einrichtungen, Urlaub auf dem Bauernhof, wo wirklich nur der Stellplatz bereitgestellt wird. Und es haben sich ja auch inzwischen Begriffe dafür entwickelt. Also wir sprechen heute vom sogenannten Glamping, vom glamourösen Camping. Das ist dann der Fünf-Sterne-Bereich.
Wie die Menschen reisen, wie sie Urlaub machen, das sagt ja auch immer was darüber aus, wie eine Gesellschaft tickt. Was kann man denn aus diesem Trend schließen? Weil es ist ja tatsächlich so, dass die Leute einerseits unterwegs sein wollen, aber außerdem gibt es so ein kleines Ausrufezeichen hinter dem Meins. Also ich will mit meinem eigenen Bett und meinem eigenen Schrank und meinen eigenen 7 Sachen unterwegs sein. Was schließen Sie daraus?
Ja, wir sprechen im Tourismus von der Individualisierung des Reisens. Also auf der einen Seite haben wir so Massenprodukte wie die Pauschalreise, wobei auch die zunehmend individualisiert werden durch Baukastenprinzipien. Aber auf der anderen Seite eben diese Individualisierung durch das Wohnmobil ist ein typisches Kennzeichen dafür, dass wir eine ganz, ganz starke Aufdifferenzierung der Motive haben, warum die Menschen reisen. Früher war das die Wiederherstellung der Arbeitskraft. Aber heute stehen ganz unterschiedliche Motive dahinter. Das kann eine Naturorientierung sein, kann aber auch Kultur sein. Auch die Kombination von beiden ist natürlich denkbar. Und das Wohnmobil erlaubt mir eben jetzt ganz unterschiedliche Motive miteinander zu verknüpfen und wirklich, auch wie die Dame vorher im Interview gesagt hat, völlig unabhängig zu agieren.
Und der Dauercamper, Herr Schmude, ist aber dann nochmal eine ganz eigene Gruppe, oder?
Der Dauercamper ist eine ganz eigene Spezies und ist mit den Wohnmobilnutzern eigentlich nicht wirklich vergleichbar.
Ist der gar kein Camper?
Doch, der ist natürlich schon auch ein Camper. Der hat auch eine gewisse Orientierung Richtung Outdoor. Aber der braucht seinen festen Platz, während der Wohnmobiltourist ist ja unterwegs und braucht auch die vorbeiziehende Landschaft als Kulisse, in der er sich bewegt.
Und die dauerhaft unterwegs sind mit ihren Campingmobilen oder Wohnmobilen, die haben auch noch oft ganz andere Motive.
Ja, natürlich. Das habe ich ja vorher angesprochen. Wir haben eine sehr starke Aufdifferenzierung der Motive. Das kann bis in die Kulinarik reingehen, also gut essen, gut trinken, fremdes Essen, exotisches Essen. Das kann man auch innerhalb von Europa. Dazu muss ich nicht durch die ganze Welt reisen. Und ich habe eben die Möglichkeit, alles selber zu bestimmen. Und wenn mir etwas gefällt, dann bleibe ich länger. Wenn mir etwas nicht so zusagt, dann bewege ich mich weiter fort.
Und bei manchen kommt noch das Motiv dazu, dass die Mietpreise steigen und man sich das nicht unbedingt mehr leisten kann oder will. Das werden wir gleich noch in der Sendung vertiefen. Professor Jürgen Schmude, Tourismusforscher an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, herzlichen Dank. Schlafsack, Hauszelte, Wohnmobil, Yes We Camp, HR2 der Tag. Noch einmal klettern wir über den Campingplatzzaun und steigen mitten rein in die Camperszene, dieses Mal mit Bernd Stelter.
Wenn man in einer Reihenhaussiedlung wohnt, dann ist Urlaub ein Riesenproblem. Was macht man im Urlaub? Es darf auch nicht zu weitläufig sein. Wissen Sie, ich habe zu meiner Frau gesagt, Camping. Ich habe immer schon davon geträumt, wir beide so im Zelt und der Regen, der tropft so auf die Zeltbahn. Und dann macht man vorne den Reißverschluss auf und dann schaut man raus. Und dann sagt man, ach, guck mal, Schatz, bei dem Wetter kann man sowieso nichts anderes machen. Und dann lehnt man sich wieder zurück und dann kuschelt man sich so aneinander. Und meine Frau sagt so, so, das hast du geträumt. Ein Kind dazwischen, eins obendrauf, oder wie hast du dir das gedacht? Ja, ich sag, die Kinder hatte ich jetzt so nicht mitgeträumt. Aber glaub mir, das ist ja total romantisch. Stell dir mal vor, wir beide im Zelt, einzige Energiequelle, Taschenlampe und Gaskocher. Meine Frau sagt, ich, Zelten, du bist bekloppt. Jetzt ist es bei uns aber nicht so, dass einer das Sagen hat und ich nicht. Also, wir haben uns da schon auf einen Kompromiss geeinigt. In Grundzügen doch Camping, aber eben nicht so sehr Zelt, sondern mehr Camping-Light, also Wohnwagen. Und der Wohnwagen auch nicht einfach so Wohnwagen, sondern mehr so mit Warmwasserdusche, Dunstabzughaube, Mikrowelle, Satellitenschüssel, französisches Bett. Und der Verkäufer hat gesagt, nehmen Sie einen Doppelachser. Die Einachser, die rappeln so beim Sex, also Doppelachser. Und dann sind wir im letzten Sommer sind wir los. Im Sommer, wenn die ganzen Holländer mit ihren Wohnwagen zu uns kommen, Holland ist sozusagen kampflos geräumt, dann ist es schön ruhig in Holland und wir sind dahin.
Also auch Bernd Stelter findet, das Reisen in den eigenen vier Wänden ist eben doch ein ganz besonderes Gefühl. Und damit ist er nicht allein. Immer mehr Menschen schätzen es, reisen so und kaufen. Davon haben wir jetzt gehört. Gerade in Corona-Zeiten fühlen sich auch viele so unterwegs sicherer. Manche allerdings wählen oft in der Not den Wohnwagen gar als dauerhaftes Blechdach über dem Kopf. Die Dauercamper hierzulande haben allerdings wenig mit dem zu tun, was sich in den USA abspielt. Rund 20 Millionen Menschen leben in den USA in festen Wohnwagensiedlungen, sogenannten Trailer Parks, schätzt die US-Zensusbehörde. Und viele weitere sind mit ihren Mobile Homes und Campern unterwegs. Sie können oder wollen sich die steigenden Mieten einfach nicht mehr leisten. Katharina Wilhelm berichtet.
Die schönsten Flecken der Erde sehen. Das war Emmas Idee, als sie sich in diesem Jahr entschloss, ihr Apartment aufzugeben und Vollzeit-Camperin zu werden. In ihrem schwarz-weißen Ford Econoline, Baujahr 1997. Die Zeit, in der sie gereist sei, das wäre immer die schönste gewesen, sagt sie.
Throughout my life, the times where I've been the happiest have been when I was traveling.
Emma kommt aus Connecticut, also von der Ostküste der USA. Derzeit steht sie mit ihrem Camper auf der anderen Seite, ganz oben im Nordwesten, in Forks in Washington State. Ein traumhaft grünes Gebiet mit Regenwäldern und Nebelschwaden. Hier wurden die Filme zur Vampirsaga Twilight gedreht. Die Fotografin arbeitet on the road, also aus ihrem Camper heraus. Einen festen Job hat sie nicht, braucht sie auch nicht, sagt sie, denn sie zahlt keine Miete und das Leben im Camper sei sehr günstig.
When I lived in an apartment, it was around $1,100 a month.
Vorher habe ich etwa $1,100 nur für die Miete ausgegeben. Jetzt gebe ich mein Geld nur für Essen und Benzin aus und für ein paar Kleinigkeiten, aber nicht mehr als $300 im Monat.
I mean, I barely spend $300 a month.
Miete einsparen, das ist eine große Motivation für viele, die sich einen Camper besorgen und darin leben. Im Netz gibt es tausende Seiten und YouTube-Kanäle, in denen Amerikaner erklären, wie man zu einem Vollzeitcamper wird.
Today marks 6 months from when we first took off full-time RV living.
We're Ben and Michelle. We moved out of our house. We rented our house. We sold most all of our stuff. We moved into an RV. We're not retired yet, so we're still working and living full-time out of this RV.
Dazu gibt es Tipps und Warnungen, vor schlechtem Internet zum Beispiel, denn wer nebenbei noch arbeitet, muss beispielsweise damit rechnen, immer wieder in Funk- und Internetlöchern zu landen. Und Wohnwagenbesitzer müssen sich bewegen, das schreiben viele Großstädte vor. Auch in Städten wie Los Angeles können sie nicht mehr einfach so am Straßenrand parken. Oft gibt es Einschränkungen für übergroße Fahrzeuge und in vielen Gemeinden gilt, dass man die Fahrzeuge alle 3 Tage bewegen muss. Etwa 1 Million Amerikaner leben derzeit in Campingwegen und die Zahl steigt offenbar an. Grund dafür sind die teils horrenden Mieten der Großstädte. Die Corona-Krise habe den Mietmarkt nochmal verschärft, sagt die deutsche Maklerin Marley Temple, die in L.A. lebt und arbeitet.
Der Real Estate Market, die Mieten seit eigentlich April kein bisschen runtergegangen.
Das Problem sei, sagt Temple, die Mieter könnten wegen neuer Corona-Bestimmungen die Miete in Kalifornien aussetzen, ohne gekündigt zu werden. Das sei zwar gut für viele Mieter, aber nicht für die Vermieter aus dem Privatbereich, die auf das Geld selbst angewiesen sind, weil sie oft noch eigene Raten abbezahlen müssten. Die Konsequenz? Häuser stünden leer, weil man sich lieber keinen Mieter hereinholt, als solche, die da nicht zahlen und die man per Gesetz derzeit nicht herauswerfen könne.
Ein Einfamilienhaus hier bei uns zu mieten ist extrem schwer, weil da ist zu viel Bedarf. Also ich habe jetzt zwei, die hatten das für 3-4 Jahre vermietet, $6,000 im Monat. Und jetzt sind die ausgezogen und die sagen mir, ich glaube, ich nehme keinen mehr. Das Haus steht jetzt leer seit 2 Monaten. Find mir jemanden, der mir 6 bis 10 Monate vorab zahlt, bis das ganze Covid weg ist. Den nehme ich.
Corona hat die Situation also nochmal verschärft. Menschen wie Emma tangiert das nicht, denn sie hat ihr Zuhause auf 4 Rädern gefunden. Heimweh nach Connecticut habe sie auch nicht, sagt sie. Erst einmal wolle sie die Welt sehen.
I'm excited to go and visit someday, but not anytime soon, because I'm exploring the world.
Katharina Wilhelm über die, die in den USA nicht mehr mit einem festen Dach über dem Kopf leben wollen. Professor Hasso Spode ist Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der TU Berlin. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Das dauerhafte Wohnen in einem mobilen Zuhause, ist das eine Art Rückkehr zum Nomadentum?
Jein. Also die meiste Zeit der Geschichte war der Mensch ja Nomade. Allerdings reiste der nicht. Es setzt sozusagen voraus, dass die Mehrheit der Menschen irgendwo stationär lebt. Und davon setzen sich jetzt die neuen Nomaden ab, indem sie eben eine andere Lebensform gewählt haben, als üblich ist.
Die Wohnmobile, von denen wir jetzt so sprechen, die werden ja auch Camper genannt, sind auch so eine Art Fortentwicklung des Campings. Wann nahm denn das Campen im klassischen Sinne seinen Anfang?
Ja, im späten 19. Jahrhundert. Und zwar einerseits in England und USA. Dann, da hieß das tatsächlich schon Camping. Und den deutschen Touristen musste das erklärt werden. Ich habe sowas gefunden in einem alten Reiseführer. Da steht dann, das Leben in Zeltbivaks. Ja, das ist die eine Wurzel, dass also Leute offensichtlich noch mit einem Pferdewagen sich da ausgerüstet haben und da an so eine Art Campingplätze gefahren sind. Die andere Wurzel ist ganz anders. Das ist der Jugendtourismus. Da haben wir in England die Boy Scouts und in Deutschland den Wandervogel, die auch so im späten 19. Jahrhundert mit Zelt und Klampfe durch die Natur zogen und sich dort auch niedergelassen haben, irgendwo im Wald, da gab es noch keine genauen Campingplätze. Das sind so die Anfänge um 1900 gewesen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, also in den 20er Jahren, wird das eine breitere Bewegung. Da haben wir einerseits die bündische Jugend, also jeder, der auf sich hielt in dem Alter, so zwischen 16 und 20, war in irgendeinem Verein, die da durch die Natur gewandert sind. Und zum anderen entsteht tatsächlich das moderne Campen oder Zelten auch in Deutschland. Und Deutschland hatte so in den 30er Jahren immerhin 200 Zeltplätze für Autofahrer schon. Da gab es auch so Wohnanhänger. So eine Sachen wurden da schon in den 30er Jahren gebaut.
Jetzt hat sich das Zelt natürlich auch weiterentwickelt. Das ist ja mittlerweile Hightech-Outdoor-Ausrüstung und man kann sich auch nicht mehr damit brüsten, auf irgendwelchen Toiletten, die nur ein Loch waren, gesessen zu haben oder Duschen, die nur kalt waren, sondern das ist alles ein ganz anderes Ambiente. Aber Sie haben eben schon gesagt, dann kam irgendwann der Wohnwagen dazu. Wann hat der sich denn entwickelt?
Also auch in den 30er Jahren. Interessant ist ja das Dübener Ei, was bis in die DDR hinein gebaut wurde. Das war so ein kleiner Sperrholzwagen und der hatte tatsächlich so eine Eiform. Das war so, ja, wie sagt man, stromlinienförmig.
Den gibt es heute wieder, ne?
Den gibt es wieder, genau. Und der wurde die ganze DDR-Zeit über angefertigt. Der ist so eine Sperrholzkonstruktion. Ein ganz irres Ding, sehr leicht. Und hat in den 30er Jahren so 100 Reichsmark gekostet. In der DDR war dann dieses Ding an die 5000 DDR-Mark wert. Und da haben wir so eine Tradition, die also bis kurz vor den Zweiten Weltkrieg reicht. Und dann fängt es also richtig an, eigentlich in der Nachkriegszeit. Ich will jetzt nicht die Firmen nennen, ich nenne sie doch wie Tabat oder Detef, die dann in den 50er Jahren diese Wohnanhänger gebaut haben. Und zugleich entstand aber auch der Caravan. Also da braucht man nichts mehr anhängen, da fährt man, hat man wie so eine Schnecke sozusagen sein Haus mit bei. Das ist also in erster Stelle natürlich der VW-Bulli, der ursprünglich ja VW-Kombi hieß und dann umgebaut wurde in Heimarbeit, ausgerüstet mit einem Bett. Und da wurde ein Fenster reingeschnitten in diesen Kastenwagen. Und das, ich erinnere mich selber noch in den 70er Jahren dran, das war immer eine sehr schwierige Prozedur oder ängstliche Prozedur, weil man die ja bei dem TÜV vorführen musste, dann, also um Gottes Willen, dass sie da bloß nicht
dass Theater. Man damit auch wirklich fahren darf.
Ja,
steckte
ja,
denn
ja.
In dieser Mode dann auch schon so der Spirit der 68er-Bewegung?
Oh ja, natürlich, das ist ein typischer 68er. Also dieser VW-Bulli fungiert ja heute noch als Werbeikone. Wenn Sie mal sich durchseppen durch die Kanäle, werden Sie immer wieder Werbespots finden, wo dieser Bulli auftaucht. Der Bulli war das weltweite Symbol der Befreiung aus der spießigen Nachkriegszeit. Und das ist natürlich eine 68er-Geschichte. Da fuhren die Hippies quer durch den Nahen Osten bis nach Kathmandu oder Goa da in Indien. Der Hippie Trail, also eine Strecke, die heute aus politischen Gründen undenkbar ist von der Sicherheitslage.
Das war eben dann gerade nicht spießig, mit dem Bulli unterwegs zu sein, Herr Spode. Aber irgendwann war der Wohnwagen doch wieder spießig. Wie kam diese Wende?
Also es gab es, glaube ich, immer schon. Man muss beim Camping eben unterscheiden zwischen den mobilen Campern, da wo sie von den Nomaden sprachen einerseits, und andererseits gab es immer die Dauercamper, die stationäre Form des Camping. Das ist sozusagen die, ja, die Westvariante der Datsche gewesen, das kleine Eigenheim im Grün. Das bestand eben dann aus dem fest oder mehr oder weniger fest installierten Wohnwagen, der dann da mit Vorzelt und Gartenzwerg und möglichst noch eine Hecke drumherum. Diese beiden Formen des Camping hat es immer nebeneinander gegeben.
Die Geschichte des Campings und des Wohnwagens und des Wohnmobils. Professor Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der TU Berlin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Schlafsack, Hauszelt, Wohnmobil, Yes, we camp. HR2, der Tag.
Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute deutscher Wohnwagen. Dreidimensionaler Realismus, 4,12 Meter mal 1,94 Meter auf Rasen. Gemäht. Eheleute Günther und Doris Erpenbeck, Campingplatz Suleika bei Rüdesheim, 1996.
Schade, dass wir hier keinen Kabelanschluss haben. Dieser letzte, von der Gattin weinerlich angeprangerte Makel hat den Schöpfer unseres heutigen Kunstwerkes nie ganz zur Ruhe kommen lassen. Und so bleibt hier das Prinzip Vollkommenheit gleichsam kontrametaphorisch gestört. Deutscher Wohnwagen wirkt, vielleicht gerade deshalb, oberflächlich betrachtet wie ein weiteres Œuvre-Neuvre des kubistischen Experimentaltourismus nach dem Vorbild eines baltischen Deichselgängers. Aber das Werk schöpft tiefer. Da ist der zum Sprung geduckte Jägerzaun im Vordergrund. Mit feinem Pinselstrich Bondex imprägniert, die messerscharfen Spitzen gehärtet nach längst vergessener Waffenkunst karthagischer Krieger, wird der feindlichen Nachbarn noch trotzen, wenn wir schon alle nicht mehr sind. Dahinter die Hecke aus Zierrosen, mit dem Auge des Uhrmachers gestutzt und mit Dornen bewehrt, gleich Giftzähnen der Kobra des Glypidionos im Gral der Medusen, bestraft sie des ungebetenen Gastes Tritt ins Gehackte. Ein weißbärtiger Gartenzwerg kaschiert mit klobigem Stiefel ein kleines Grillmalheur, unverzeihlich eingebrannt in vollkommenes Grün. Mit gefrorenem Lächeln entlockt der Kobold seiner Ziehharmonika ein spöttisches Lied von Rheuma und Langerweile. Die überwässerten Geranien im braunen Blumenkasten aus unzerstörbarem Duroplast hingen wie betäubt in den Schwaden einer gewaltigen Mehlschwitze, die durch das angelehnte Wohnwagenfenster ziehen, um sich dann, beflügelt von der Thermik über dem braun-orangenen Vorzeltdach, mit den Dünsten der Kohlroulade von gestern zu vereinen. Und dann doch der Bruch in Erpenbecks Botschaft, die uns bis hier mutig aus den Zwängen von Optimismus und Lebensfreude befreien will. Auf der mit Heißwachs handkonservierten Lackschicht der Rückwand wagt ein ausgeblichener Aufkleber den Versuch anarchischer Heiterkeit. Nicht hupen, Fahrer träumt vom SV Alsenborn. Da ist er also, der prosaische Brückenschlag vom Hier und Jetzt zum Einst und Dort. Deutscher Wohnwagen entspräche in Gänze dem goldenen Schnitt klappsymmetrischer Stränge des späten André Chabrac, wäre da nicht die Schieflage der mächtigen Parabolschüssel auf dem Wagendach. Hingestreckt wie die Bettelschale eines Straßenkindes in den Slums von Kalkutta, durchsucht sie das Firmament nach Zerstreuung. Man hat ja noch keinen Kabelanschluss.
Stenkelfeld, Kunstwerk Deutscher Wohnwagen in HR2, der Tag. Eng an eng mit der nächsten vierrädrigen Reisekiste, der Alltag auf den Campingplätzen an den schönsten Flecken der Welt, ist nicht jedermanns Sache. Denn der Reiz des mobilen Zuhauses ist ja genau, überall nächtigen zu können, irgendwo in der freien Natur am besten. Das Gefühl von Freiheit und Freude, wie vorhin gehört. Nur ist das zum Beispiel in Deutschland nicht erlaubt. Abhilfe schaffen will die Plattform vansite.eu. Die Betreiber wollen privates Gelände im Nirgendwo vermitteln als Platz für legales Wildcampen. Annika Groß hat mit den Initiatoren gesprochen.
Mit dem Wohnmobil durch Deutschland fahren und einfach spontan dort stehen bleiben, wo es einem gefällt. Das ist wohl der Traum eines jeden Campers. Wildcamping ist in Deutschland allerdings nicht ohne weiteres möglich. Zwei junge Männer aus Bielefeld haben dafür jetzt die Lösung.
Wir wollen mal eine neue Möglichkeit zum Reisen bieten. Also eine abseits von Massentourismus, von ausgetretenen Pfaden eigentlich. Und den Leuten mal wirklich das Gefühl geben, dass sie mit ihrem Camper in die Natur fahren können. Und dann auch wirklich dort Zeit verbringen und einfach mal entspannen.
Sebastian Siegbert und sein Geschäftspartner Maximilian Buschmeier haben ein Buchungsportal für Wildcamping geschaffen. Sie haben bereits mehr als 1500 Anfragen von Campern. Die Suche nach Plätzen ist dagegen etwas schwerer. Maximilian Buschmeier muss sehr viel telefonieren.
Wir sind ja noch nicht so bekannt und es ist ja noch nicht üblich, dass man seine Grundstücke vermietet in Deutschland. Und jetzt müssen wir erstmal an die Anbieter herantreten, denen das erklären. Wie funktioniert das? Ist das rechtlich okay? Also viele haben da noch Bedenken. Und da müssen wir viel Aufklärungsarbeit leisten, aber sind da auf einem sehr guten Weg.
Sebastian Peitz aus der Nähe von Delbrück hat genau so ein hübsches Fleckchen Land, eine große Wiese mit vielen Bäumen drumherum. Er ist selbst begeisterter Camper und dass er sich mit der Vermietung ein bisschen was dazu verdienen kann, ist schön, für ihn aber Nebensache.
Wir fahren jetzt selber schon seit ungefähr 20 Jahren mit dem Bulli quer durch Europa und fanden die Idee ganz gut und wollten da einfach mal mitmachen und das mal ausprobieren, ne? Auch das für andere Leute eben halt dann zugänglich machen. Da wir ja die Möglichkeiten haben, so können wir es ja gerne mal teilen. Wir haben jetzt hier die kleine Feuerstelle, weil das ja doch abends auch mal ganz nett sein könnte, da zu sitzen. Man kennt es ja selber dann auch, man freut sich dann über so kleine Sachen.
Beim Wildcamping müssen die Urlauber autark sein. Das heißt, eigene Sanitäranlagen im Wohnmobil oder Bulli haben und sie dürfen natürlich keinen Müll zurücklassen. Die ersten beiden Camperinnen, sie kommen aus dem Sauerland, sind begeistert von dem Platz. Versteckt mitten in der Natur.
Wunderschön, idyllisch, oder?
Ja.
Mega cool im Grün gelegen. Die Anfahrt richtig toll durch die Felder und die Mohnblüte. Also wir versprechen uns hier von der Umgebung ein paar schöne Wanderungen, vielleicht ein paar Bike-Trails und ja, einfach mal was Neues entdecken innerhalb Deutschlands.
Der erste Testlauf auf der Wiese in Delbrück verspricht genau das, was sich Sebastian Siegbert gewünscht hat.
Es ist ein Traum. Man hat es hier ruhig. Hier würde sich sonst auch nie ein Tourist hin verirren. Sag ich jetzt mal, weil wir hier in der Nähe von Delbrück sind. Und das ist jetzt nicht so dieser klassische Touristen-Hotspot. Und das ist halt auch genau das, was wir wollen. Abgeschiedenheit ist das Nummer-1-Kriterium bei uns auf der Plattform. Und wenn man sich mal umguckt, also viel abgeschiedener geht's eigentlich nicht. Von daher 1A.
Björn Staschen vom NDR, Autor des Campingführers Campingglück 80 außergewöhnliche Plätze in Deutschland. Guten Tag.
Hallo, moin.
Legal und Wildcampen, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?
Ich finde, das ist eigentlich ein Widerspruch, denn es gehört ja auch so ein bisschen dazu, das Kribbeln. In Deutschland haben wir ja so unseren eigenen Umgang mit Regeln. Da ist es mancherorts leider nicht erlaubt, einfach wild zu campen. Da gibt es einige Möglichkeiten, mal für eine Nacht zu bleiben, vielleicht mal ohne Zelt. Und es gibt halt einige organisierte Wildcampingmöglichkeiten, im Pfälzer Wald zum Beispiel. Und das finde ich in Ordnung, weil man ja eben doch sein Ziel erreicht, nämlich mitten in der Natur zu schlafen. Insofern ist es die deutsche Art, mal komplett verrückt zu sein, wenn man es erlaubt tut.
Und wie undeutsch sind Sie dann doch manchmal noch unterwegs? Campen Sie manchmal noch richtig wild, so unter uns?
Ich bin häufig mit meiner Familie unterwegs und dann lasse ich mich selten darauf ein, irgendwo mein Zelt aufzuschlagen. Und dann sind wir manchmal auch ganz froh mit dem Bulli, wenn wir eine Dusche dabei haben. Also wir mögen schon Campingplätze. Wenn ich mit einem Sohn unterwegs bin, dann versuchen wir es auch schon mal wild. Ich würde aber nicht sagen, wann genau und wo.
Und was präferieren Sie? Also Sie, wenn Sie diese Wahl haben zwischen Zelt und Wohnmobil, ich habe gehört sogar mit Dusche.
Nein, also ich habe kein Wohnmobil mit Dusche. Wir haben lange Zeit im Bulli gecampt, also im VW-Bus. Und das haben wir mit drei Jungs gemacht. Und dann wurde es irgendwann doch sehr eng. Dann haben wir irgendwann das Zelt auch mitgenommen, damit die Jungs im Zelt schlafen, wie im Hochdach. Das war auch eine ganz gute Variante. Ich muss aber sagen, dass ich in diesem Sommer mit meinen Jungs wieder mit einem größeren Tipi-Zelt, nur mit dem Zelt unterwegs war und das auch wieder sehr genossen habe, weil es doch noch mehr dieses Gefühl von Camping ist, weil man eben sehr viel deutlicher spürt, wenn es draußen kühl wird. Dann wird es auch im Zelt schnell kühl. Ne, man nimmt sehr viel mehr wahr, wenn es draußen dunkel wird, wenn die Sonne wieder aufgeht, weil der Zeltstoff das eben durchlässt. Man hört die Geräusche noch viel besser als im Bulli zum Beispiel. Also so dieses wirkliche Draußenschlafengefühl, das habe ich doch noch mehr im Zelt als auf der doch bequemeren Matratze im Bulli.
Das sind ja jetzt aber auch schon Welten, die Sie beschreiben, die dazwischen liegen. Aber noch größer ist der Abstand natürlich zwischen Zelt und diesen Luxuswohnmobilen, die auch unterwegs sind. Das ist klar. Wie erleben Sie das, wenn Sie die dann so um sich herum sehen? Also wie groß ist der Unterschied zwischen den Liebhabern kleiner ausgebauter Kastenwagen oder Vans, mit denen vielleicht mit einem Aufstelldach zur Not auch die Familie untergebracht werden kann, und denen, die vielleicht wirklich mit millionenschweren Gefährten mit Dusche und WC unterwegs sind?
Ich finde, auf der einen Seite jeder nach seiner Fasson, solange man es den anderen nicht schwer macht, es auch zu genießen. Ich war mal auf einem kleinen Campingplatz auf Fehmarn, da war Platz für 5 Zelte und da rollte dann einer mit einem Campinganhänger an, der einen LKW zum Ziehen brauchte, und dann drückte er noch auf den Knopf und nach rechts und links fuhren noch irgendwelche Teile aus diesem Anhänger raus und der Platz war voll. Und wenn diese weißen Riesenwohnmobile vor mir stehen und mir die Aussicht versperren, dann finde ich es halt irgendwann auch schade und nicht mehr schön. Insofern jeder nach seiner Fasson, aber so, dass man allen anderen halt auch die Möglichkeit gibt, die Natur da draußen zu genießen. Und für mich persönlich ist die Frage, versuche ich eigentlich mein Zuhause abzubilden, dann ist Camping vielleicht nicht das Richtige. Wenn ich all das brauche, was ich auch zu Hause habe und sogar den Fernseher mitschleppe. Oder lasse ich mich halt ein auf die Natur, ne? Setze ich mich in den Sonnenuntergang, gucke eher ans Lagerfeuer und komme runter. Das macht für mich Camping aus, aber nochmal, jeder nach seiner Fasson, auch das ist Camping.
Aber wie erleben Sie das dann, wenn solche Leute mit so Mehrtonnern unterwegs sind, auf dem Campingplatz einfahren, sich vielleicht wirklich einreihen in die Mobile der anderen Freiheitshungrigen? Ist da immer noch gleichermaßen dieser Drang nach Autarkie, nach Freiheit, nach Flexibilität überhaupt vorhanden?
Also so viel erlebe ich davon nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die oft auch andere Plätze suchen als ich und als viele Gleichgesinnte. Also ich treffe häufiger Menschen, die es ähnlich machen wie ich, was vielleicht daran liegt, wie ich die Plätze aussuche. Und dann, glaube ich, haben wir alle das Ziel, rauszukommen. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Mein Weg wäre es nicht. Aber wer wäre ich, der ich urteilen wollte, wie andere ihre Träume verwirklichen?
Dann sprechen wir nochmal über Ihr Campingglück, Herr Staschen. Wo sind denn jetzt die schönsten Plätze? Nennen Sie mal drei.
Sie sind ja der Hessische Rundfunk. Mhm. Ich habe gerade einen sehr schönen gefunden, der noch in keinem Buch steht. Der ist in Altenburschla an der Werra. Da war ich mit meinen Jungs und dem beschriebenen Tippi. Der ist direkt am Fluss. Den hat ein holländisches Pärchen übernommen. Und der hat eine wunderbar entspannte Atmosphäre. Man kann da ankommen, wenn man sich angemeldet hat, wartet ein kleines Schiefertiefelchen am Platz. Da steht drauf, willkommen Das hier ist euer Platz, macht es euch gemütlich. Dann gibt es so einen Bus, da sind Spiele drin, die Kinder ausleihen können. Da kann man sich hinsetzen und unterm Dach mal was essen. Und ansonsten ist da nicht viel mehr, außer diese schöne Werra, die vorbeizieht. Sehr grün, sehr satt und unter ein paar alten Bäumen. Das fand ich, war in diesem Sommer wirklich ein Traumplatz. Im Bayerischen Wald gibt es einen sehr schönen Platz, den ich wirklich schätze. Das ist die Schnitzmühle in Viechtach am Schwarzen Regen. Da gibt es so eine tolle Mischung aus direkt am Fluss campen, aber eben auch, wenn man am dritten Abend in Folge keine Lust mehr hat zu grillen, ein ganz tolles, uriges Restaurant, das bayerische und thailändische Küche miteinander verbindet. Da kann man sich sein Feuerholz und eine Feuerschale leihen und danach dann noch sich ans Lagerfeuer setzen. Also das mag ich auch sehr gerne, tolle Atmosphäre. Und am wildesten wird es für mich immer auf der Hallig-Hooge, so einer kleinen Nordsee-Hallig, also so einer kleinen Insel auf der Volkertswarf. Wenn man sich da auf die Salzwiese stellt, dann kann man sich, glaube ich, vor dem Wind kaum noch ducken, der darüber weht. Im Winter wird die Fläche auch überflutet. Das spürt man auch so ein bisschen, dass man sehr nah an den Gezeiten ist. Das ist für mich auch ein wunderbarer Platz.
Drei Geheimtipps, die Sie, Herr Staschen, jetzt über den Äther geblasen haben. Warum verraten Sie überhaupt Ihre Geheimtipps?
Ich glaube, dass ich habe jetzt über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass ich mir meine Träume damit nicht kaputt mache. Diese kleinen Plätze haben es sonst sehr, sehr schwer, in die großen Campingführer zu kommen und übers Jahr überhaupt auf die Einnahmen zu kommen, die sie brauchen. Und diese Tipps, die bringen denen in der Vor- und der Nachsaison, glaube ich, das Publikum, was sie brauchen, um zu überleben. Das sind keine Plätze, die überfüllt sind oder sich überfüllt anfühlen, weil die Eigner eben doch alle auch darauf achten, dass es genug Platz zwischen den Plätzen gibt, ne? Dass man Freiheit spüren kann, dass man den anderen nicht zu sehr auf der Pelle sitzt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich drüber rede, dann trifft man manchmal auch Leute, die man auf dem Platz nicht erwartet hätte. Ich habe schon Freunde auf Plätzen getroffen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie unterwegs sind. Also außerdem bin ich vielleicht eine Plaudertasche und kann es nicht für mich behalten.
Jetzt sind wir raus aus dem Luxuswohnmobil und so richtig beim schönen Campen an kleinen Plätzen mit Björn Staschen, Journalist beim NDR und Autor. Besten Dank. Die Buchtitel Campingglück, 80 außergewöhnliche Plätze in Deutschland, erschienen bei Prestel, und Gebrauchsanweisung für Camping erschienen bei Pieper. Und das war der Tag für heute. Unterwegs mit Schlafsack, Haus, Zelt, Wohnmobil. Yes, we camp. Am Vorabend der Eröffnung des Düsseldorfer Caravansalons. Eine Reisemobilmesse, die in diesem Jahr abgespeckt, aber trotzdem mit über 300 Ausstellern in 10 Messehallen und auf dem umliegenden Freigelände eine Art Restart der Messewirtschaft in Corona-Zeiten darstellt. Da geht es ums Geschäft. Welcher Geist hinter dem Boom des Reisens mit eigenem Zuhause steckt, das hat uns interessiert. Diese Sendung können Sie wo auch immer nachhören, auch auf Ihrer nächsten Tour mit dem Wohnmobil in der ARD Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Wir bringen Ihnen jetzt, ob Sie es hören wollen oder nicht, unseren Camping- und Reisebericht. Das Wichtigste beim Camping ist ein erstklassiges Zelt. Man braucht einen Tisch, einen Sonnenschirm und auch ein Bett, das sehr gut hält. Dann braucht man Luftmatratzen, Schlafsack, einen Sessel für den Gast.
Und als Bundesdeutscher einen schwarz-rot-goldenen Fahnenmast. 3-4 Töpfe, ein paar Gläser, eine Dose für das Salz. Einen Durchschlag für die Nudeln, einen Tiegel für das Schmalz. Ein paar Gabel, Löffel, Messer, eine Kanne für den Tee. 2-3 Teller und einen Stampfer fürs Kartoffelpüree.
Jetzt können Sie wohnen, können Sie kochen, aber eins, das können Sie nicht. Ihre Teller waschen, Füße und Gesicht. Dazu braucht man eine Schüssel, besser wären jedoch gleich zwei, denn sonst gibt es in der Frühe um die Schüssel Streiterei. Einen Wassersack, den braucht man unbedingt, dann wär's gescheit. Nen Kanister als Reserve, falls kein Wasser weit und breit.
Ein Geschirrtuch und ein Badetuch, 2 Handtücher, ein Schwamm, einen Waschtrock fürs Geschirr, 2-3 Stück Seife, einen Kamm.
Etwas Scheuersand und Soda braucht man auch, wenn man kampiert. Nicht vergessen einen Eimer, wo was ausgeschüttet wird.
Und wenn Sie alles haben, sind Sie fertig und fix, doch für eine Reparatur haben Sie nix.
Dazu braucht man eine Nadel, eine Schere, Garn und Draht. Etwas Lötzinn, falls ein Topf mal irgendwo ein Löchlein hat. Eine Lötlampe, die braucht man, denn sonst wird das Zinn nicht weich. Dazu Spiritus und spielt Ihnen die Lampe einen Streich.
Eine große Tube Klebstoff und zum Binden etwas passt. 2-3 Nägel, eine Zange, 70 Meter Kleboplast.
Auch ein Fleckenmittel braucht man, merken Sie sich diesen Rat. Denn sonst sehen die Leute gleich, womit man sich bekleckert hat.
Und als wir alle dann dermaßen ausgerüstet waren, sind wir im Auto nach Italien gefahren.
Ja, von München bis nach Garmisch war das eine Kleinigkeit. Nur die Töpfe haben geklappert und der Scheuersand gestreut. Doch dann kam die blöde Schranke und die war auf einmal zu. Und wir mussten plötzlich bremsen, da war's aus mit unserer Ruhe.
Denn nun saß ich auf den Gabeln, das war wirklich nicht sehr fein. Und ich frag, wie kamen die Nudeln in den Ausschnitt bei mir rein? Dass die Schranke wieder hoch war, fiel uns erstmal gar nicht auf. Denn das Klebeblatt, das klebte auf der Windschutzscheibe drauf.
Und dann waren wir im Gebirge, doch die Luft war leider mies, weil uns der Spiritus ausgelaufen ist. In der Kurve hat der Sonnenschirm sich aufgespannt am Bett. Alle Nudeln lagen unten in den dünn gewordenen Fett. Unsere Fahnenstange hat auf einmal das Gleichgewicht verloren. Doch ist der Mopedfahrer von der Stange aufgegabelt worden.
Doch das hat ihm nicht viel ausgemacht, das haben wir dann erfahren. Denn er wäre ja sowieso genau den gleichen Weg gefahren.
Und damit er uns nicht runterfällt, da haben wir ihn mit Draht an der Stange festgebunden, wenn er auch gezappelt hat.
Wir sollten längst im Süden sein, wo denken Sie hin? Wir waren noch nicht einmal in Innsbruck am Inn.
Ach, der nächste Kilometer hat sich fürchterlich gezogen, denn der Scheuersand ist plötzlich ins Getriebe reingeflogen.
Durch das Klappern vom Geschirr sind wir nicht aufmerksam geworden, dass wir außerdem seit langem schon einen Reifen haben verloren.
Und mit letzter Kraft haben wir uns Richtung Campingplatz bewegt.
Doch da stand ein großes Schild dran, dieser Platz ist voll belegt.
Schließlich platzte uns der Kragen und wir zogen darum schnell
mit dem ganzen Campingkrempel in das nächste Grand-Hotel.
Nun hören Sie am Ende die Moral von der Geschichte. Der eine schwört auf Camping, der andere eben nicht.